Ja, warst du am Freitag hier, am Freitagabend? Ja? War toll, hä? Ja? Mega starke Zeit. Wenn du nicht hier warst, hast du etwas verpasst, weil es war wirklich genial, wie Jesus mit seiner Kraft und Leben wirkt, Leben verändert. Es gab so vieles, das wir jetzt erwähnen könnten, aber ich mag mich erinnern, eine Frau, die war hier, die hatte Schmerzen im Rücken, Bandscheibe, wir kennen es, konnte sich kaum mehr bücken, ein Gebet und sie war vollkommen geheilt. Das ist das, was Jesus tut. Das ist das, was wir erwarten. Das ist das, was uns verheißen ist. Es ist unser Erbe, dass Jesus uns, seinem Volk auch gibt. Und in diesem Erbe wollen wir leben. Und wir wollen es nutzen, so dass Jesus und sein Reich kommt und sichtbar wird. Bist du bereit für das, was noch vor dir liegt? Für das Gute, das noch kommt? Ich war kürzlich, kannst du mir noch den Stick geben? Danke. Ich war kürzlich mit einem Freund unterwegs und wir saßen zusammen im Café und dann erzählte mir, er ist dran, seine Doktorarbeit zu verfassen. Ich denke, okay, also ja, super, mag es ihm gönnen, so diese Jahre zu investieren in sein Projekt. Und dann erzählte er mir von seinem Doktorvater. Jeder, der eine Doktorarbeit schreibt, hat einen Doktorvater und erzählte mir etwas von seinem Doktorvater. Und unter anderem erzählte er mir, dass sein Doktorvater vor 40 Jahren im Gefängnis war. Okay, spannend. Ja, warum war er dann im Gefängnis? Das ist ein bisschen eine indiskrete Frage, oder? Dann sagte er, ja, er war im Gefängnis, weil er sich entschieden hat, Pazifist zu sein. Also Pazifist, er wollte nicht in die Armee, er wollte nicht Teil von den kriegerischen Auseinandersetzungen sein, oder? Und zur damaligen Zeit, es war nicht irgendwo, sondern es war in der Schweiz, es gibt es also noch zu Lebzeiten, hat er erlebt, ja, dass dieser Entscheid gewaltlos oder waffenlos, das gab es damals noch nicht, oder diese Wahl, sich in die Armee einzugliedern, es war ein Entscheid auch fürs Gefängnis. Und ich weiß nicht, wie lange er die Zeit abgesessen hat, aber er war nicht nur eine halbe Woche im Gefängnis für diesen Entscheid. Hat mir noch Eindruck gemacht, oder? Wow, da ist jemand da, wirklich für eine Überzeugung auch einen Preis zu zahlen, weil er wusste, was der Preis war. Ist ein bekannter Theologe hier in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob du Pazifist bist, ob das deine Überzeugung ist. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir zumindest im Alten Testament sehen wir sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen. Ist nicht so. Oder wir sehen, wie das Volk Gottes kämpft, oder? Wie das Volk Gottes in ganz unterschiedlichen Situationen sich verstrickt fühlt oder verstrickt ist, um auch nicht nur gegen die Philister, sondern auch im Einzug ins verheißene Land waren unzählige Völker dem Volk Gottes im Weg. Die sich nicht sagen, hey, come on, so toll bist du hier, sondern da gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Aber wenn wir in den neuen Bund schauen, in die Zeit, wo Jesus gekommen ist, da sehen wir nicht eine gewaltfreie Zeit oder eine gewaltfreie Zone, aber wir sehen im Neuen Testament absolut auch eine ganz andere Situation, als wir sie im Alten Testament vorfinden. Dieser Theologe hat sich nicht entschieden, weil er das Alte Testament gelesen hat, Pazifist zu sein, sondern er hat sich entschieden, dass auf seiner Überzeugung im Lesen des Neuen Testaments, dass er sich eben für einen gewaltfreien Einsatz auch verpflichtet hat gegenüber Gott. Das war sein Entscheid. Aber unabhängig, was deine Überzeugung ist, gerade als Mann, musst du irgendwann diese Überzeugung auch haben, ja oder nein, will ich das oder will ich das nicht als Christ? Unabhängig, was deine Überzeugung ist, ob du in einem Krieg dich mit Waffe einsetzen würdest, egal in welcher Ecke wir sind, wir alle, die Christus bekennen als Herrn, sind gerufen, in den Kampf zu gehen. Und zwar nicht in den Kampf, von dem ich jetzt gesprochen habe, oder das Kampfumfeld, das wir ja im weiteren Sinne nicht weit von uns haben, sondern wir alle sind gerufen, Teil und ein aktiver Teil des geistlichen Kampfes zu sein, der eben genauso real ist wie der Kampf, den wir momentan auf dem Kriegsfeld in der Ukraine und in vielen anderen Orten dieser Welt erleben. Das ist der physische Kampf, den wir sehen, den wir erleben, das Leid, das mit dem kommt, aber wir haben als Christen auch Einblick in die Realität, was nämlich dahinter ist. Es ist kein Zufall, dass solche Dinge geschehen, wie sie eben geschehen. Woher kommt das? Was ist der Ursprung von dem? Und das ist das Zentrale und das Wichtige, dass wir das verstehen als Christen. Die Welt, die ohne Gott lebt, versteht das nicht. Weißt du, es ist ja auch spannend, wenn du mit Menschen sprichst. Ich mag mich auch in den Alpha-Life-Kursen an Diskussionen erinnern, ja, wo es dann auch um den Kampf oder um das Böse geht. Ah, das ist doch einfach so etwas aus dem Mittelalter. So eine Vorstellung der Menschen, oder die irgendwie eine Erklärung brauchten für so nicht so schöne Dinge. So ein Mythos. Freunde, wir reden nicht auch, wenn wir uns mit der Theologie befassen. So viele Theologen denken, ja, das ist einfach nur irgendwie so ein bisschen auch, ja, wiederum so alttestamentliche oder altertümliche Vorstellung, dass es irgendwie etwas Böses in dieser Welt gibt, weil wir sonst keine Erklärungen finden. Sorry, das ist nicht, was die Bibel uns sagt und offenbart. Wir sind gerufen, uns aktiv in den Kampf zu begeben. Auch wenn du Pazifist bist, bist du gerufen, Teil des geistlichen Kampfes zu sein, der in dieser Welt momentan und schon immer, seit es die Schöpfung gibt, abgeht. Bist du ein Kämpfer? Bist du eine Kämpferin? Kämpfst du, mit welchen Waffen kämpfst du deinen Kampf? Wir werden heute eine neue Predigtreihe beginnen, wo wir uns mit dem geistlichen Kampf befassen. Wir haben über die letzten Monate uns mit der Offenbarung, mit den Zehnschreiben der Offenbarung befasst. Und was ich ja letztes Mal gesagt habe, ist ja spannend, dass Jesus zu allen sieben Gemeinden wiederholend, die in ganz unterschiedlichen Situationen waren, er sagt zu allen sieben Gemeinden dasselbe, wenn es um den Kampf geht. Er wiederholt sich. Er ruft die Gemeinden, siegreich zu kämpfen. Und jede dieser Gemeinden in der Sendschreibe-Situation und jede Gemeinde in der heutigen Zeit, egal wo sie ist in einen Kampf verwickelt. Du kannst mir sagen, nein, wir haben es so schön miteinander und wir haben es so toll hier. Schön, ja, die Realität ist eine andere. Die Realität ist, dass es um uns herum, und ja, ich glaube, die meisten von euch würden sagen, ja, ich sehe das in meinem eigenen Leben. Wir sehen, wir erleben diesen Kampf. Wir erleben ihn in der Gemeinde, wir erleben ihn in unseren Familien, wir erleben ihn am Arbeitsplatz, wir erleben ihn auf der Straße. Und es ist eben sehr oft nicht ein physischer Kampf, wo Menschen sich die Schädel einschlagen, sondern es ist ein Kampf, der in der unsichtbaren Welt geschieht und abläuft. Aber dort wird er gewonnen oder verloren. Der Kampf wird dort gewonnen oder verloren. Wenn wir als Christen das nicht begreifen, dann haben wir den Kampf verloren. Wenn wir den Kampf nicht kämpfen, weil wir Pazifisten sind, den geistlichen Kampf haben wir ebenso verloren. Spielt in dem Sinn keine Rolle, was deine Überzeugung ist, wenn es um den geistlichen Kampf geht. Ich möchte mit euch den Epheserbrief anschauen, weil, glaube ich, Paulus uns in diesem sehr zentralen und wichtigen Gemeindebrief wichtige Einsichten gibt, wie wir als Gemeinde und eben auch persönlich, das ist nicht nur für uns als Gemeinde, sondern auch für uns und unser persönliches Leben, wie wir diesen Kampf kämpfen. Und was wir dazu brauchen, nun, jeder, der die Nachrichten liest, du weißt genau, dass es eben gute Ausrüstung braucht, um im Kampf siegreich zu sein. Ohne gute Ausrüstung musst du gar nicht erst in den Kampf. Du brauchst eine Zurüstung. Und Gott sei Dank, sagt Jesus, nicht nur ihr sollt und ihr seid berufen, diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Er sagt auch, ich rüste euch aus. Das ist doch wunderbar. Und nicht irgendwo mit den Waffen, den 40 Jahre alten Waffen, sondern er rüstet uns mit all dem aus, was wir heute für den Kampf, den wir persönlich in unserem Leben erleben und auch für den Kampf, den wir ja auch erleben, wenn wir als Kirche, Gemeinde Gottes, das Königreich voranbringen wollen. Wir bekommen die Waffen, wir bekommen die Zurüstung, die wir brauchen, um das zu tun. Und das wollen wir miteinander anschauen. Aber im ersten Teil dieser Serie wollen wir uns, oder heute möchte ich mit euch anschauen, etwas, wer der Gegner ist. Wenn du in den Kampf gehst, musst du zuerst wissen, wer dein Gegner ist. Ist nicht so. Ist hier spannend, jedes Fußballteam, jeder Tennisspieler, jeder Sportler, der irgendwie einen Gegner hat, er wird zuerst seinen Gegner studieren. Roger Federer, der ließ nichts dem Zufall über, wenn er einen Kontrahenten vor sich hatte. Der studierte ihn. Der wusste, was seine besten und schlechtesten Schläge sind. Und dann spielte er entsprechend. Jedes Fußballteam, das irgendwie etwas auf sich hält, wird dasselbe tun, oder zumindest der Trainer. Tun wir das als Christen? Kennen wir den Gegner? Weißt du, es ist eins, wenn wir in den nächsten Wochen die Waffenrüstung, die uns Paulus im Epheser 6 erwähnt, vorgibt. Und wenn wir diese genauer anschauen, aber wenn wir den Gegner und seine Strategie nicht kennen, ja, wie wollen wir sie dann anwenden? Und wie wollen wir sie anwenden? Das ist zentral, dass wir Einblick haben, weil die Bibel gibt uns Einblick in wer der Gegner ist und was seine Taktiken sind. Schauen wir uns mal auch den Text an, in diesen Brief. Noch kurz, bevor wir den Text anschauen, wir schauen nicht den ganzen Epheserbrief an, aber was spannend ist, auch die ganze Aufgliederung dieses Briefes. In den ersten drei Kapiteln, da geht es primär um, was wir auch heute Morgen im Worship gesungen haben, über was Jesus für die Gemeinde, für seine Gemeinde getan hat, über sein Werk, über unsere neue Identität, wer wir sind. Es geht um die Stärkung des Christenmenschen, dass Paulus immer wieder auch ein starkes Anliegen ist in seinen Briefen. Und in den drei nachfolgenden Kapiteln, in den drei letzten Kapiteln, geht es Paulus primär auch darum, dass die Gemeinde zugerüstet wird. Das ist ja ein bekannter Brief für Gemeinde, wie wir Gemeinde bauen sollen, was wichtig ist, um die Gemeinde zu stärken. Und da geht es um die Praxis, wie wir Gemeinde leben in der Praxis, wie wir ja im Alltag auch unser Christsein ausleben, ob als Gemeinde oder in unseren Ehen. Ja, Paulus nimmt da ganz unterschiedliche Themen auf, wie wir nun aus dieser neuen Schöpfung, in dieser neuen Identität auch unser Leben leben sollen. Und am Schluss dieses Briefes, das ist auch noch spannend, wieso bringt Paulus genau diesen Abschnitt am Schluss dieses Briefes? Er sagt, nun noch ein letztes. Hat schon Rede viel erzählt, viel erklärt, viel aufgegliedert. Und so zum Schluss dieses Briefes sagt er so ein, quasi ein Vermächtnis an die Gemeinde. Das muss es wahrscheinlich nicht einfach so ein Anhängsel sein, sondern etwas, das ihm noch wirklich wichtig ist, dass er nicht sagt, wir verschieben das mal auf die nächste Zeit, oder? Sondern das ist ein Grundanliegen, dass er sagt, hey, das gebe ich euch noch weiter. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf, ist die Aufforderung des Apostels an die Gemeinde in Ephesus und an die Gemeinde Christi in der Zeit heute. Seid entschlossen, nicht mal, ah, wir schauen mal, sondern seid entschlossen, seid bereit für den Kampf. Also er geht davon aus, dass die Gemeinde einen Kampf erlebt. Er geht in allen Sendschreibe-Gemeinden, die Jesus durch Johannes anschreibt, davon aus, dass alle Gemeinden einen Kampf haben. Haben wir einen Kampf? Ja, haben wir. Hat der ICF einen Kampf? Auch einen Kampf. Nicht? Okay. Jede Kirche, egal wo, hat einen Kampf, weil der Feind noch immer alles versuchen wird, um jede Gemeinde, jede Kirche, jedes Lebewesen, das Jesus liebt, das wir so wunderbar ja gesungen haben, Jesus liebt uns, all das, was Jesus liebt, das will er zerstören. Du hast gestern Nachrichten geschaut, Halloween Party in Korea. Für all diejenigen, die denken, ja, weißt du, eine Halloween Party ist ja nichts so Tragisches. Eine Halloween Party ist dämonisch hoch drei. Kein Zufall, was geschieht, tragisch wie es ist. Das Böse will sich offenbaren. Auch wenn nicht unter dem Namen, wie es Paulus hier offenbart, nicht irgendwie einer mystischen Figur, sondern als Satan, als Teufel. Spielt keine Rolle, ob du glaubst, auch in diesem Raum, ob es den Teufel gibt oder nicht. Ihm ist das gleich. Sein Werk wird er trotzdem versuchen zu tun. Und Paulus sagt uns hier etwas Wesentliches. Deshalb, bevor wir in die Waffenrüstung gehen, wollen wir etwas auch wirklich wissen, was seine Strategien sind. Weißt du, wie viel mal im Jahr ich höre, hey, wir sollen uns doch nicht zu sehr mit dem Teufel beschäftigen als Christen. Das höre ich immer wieder, sagen, hat etwas. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Teufel, weil wir am Teufel als Person interessiert sind. Aber wenn wir den Feind nicht kennen, wenn wir seine Strategien nicht kennen, können wir noch lang sagen, ja, wir Christen sollen uns nicht mit dem Teufel beschäftigen. Jesus beschäftigte sich mit dem Teufel. Jesus beschäftigte die Jünger mit dem Teufel und erklärte ihnen, was er am Tun ist. Ich komme noch auf das zu sprechen. Also wenn du denkst, ja, wir sollen doch nicht zu viel über den Teufel reden. Wir reden heute über den Teufel. Nicht, weil ich das cool finde, aber weil es wichtig ist, dass wir als Christen wissen, was geschieht in dieser Welt. Ob an so einer Halloween-Party in Seoul oder wo auch immer. Ich mag mich erinnern, vor drei oder vier Jahren an Halloween, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, das ist mir richtig eingefahren, in der Nacht auf Halloween, ich habe mich, eben sind wir wieder bei der Waffenrüstung, ich habe vergessen, weißt du, ich gehe schlafen, habe gar nicht dran gedacht. Und in dieser Nacht steht der Satan fast in leiblicher Person vor mir im Bett, morgen um 3 Uhr. Und ich wusste, okay, das ist real, das war nicht einfach irgendwie ein böser Traum, sondern das war real. Ich spürte die Gegenwart. Ich möchte euch nicht Angst machen, aber ich möchte euch herausfordern, euch zu rüsten, die Waffenrüstung anzuziehen, dass ihr bereit seid für den Kampf. Der Kampf ist real. Der Kampf ist real, er findet statt um uns herum. Und wir sollen gerüstet sein, wir sollen wissen, was der Feind wirkt, was er tut. Und das ist ja zentral. Der Feind, wie Paulus hier sagt, ist nicht aus Fleisch und Blut. Das ist ja manchmal eben die Herausforderung, du siehst ihn nicht. Manchmal gibt es Situationen, wo du es manchmal mit dem physischen, mit dem geistigen Auge sehen kannst. Da haben vielleicht Leute hier in diesem Raum schon Dinge gesehen. Aber im Normalfall siehst du es nicht, du siehst es nicht mit deinen Augen. Ah, da ist jetzt der Satan oder ein Dämon. Manchmal kannst du es schmecken. Manchmal kannst du es im Geist auch empfangen, da ist etwas nicht so toll. Da stimmt etwas nicht. Wenn du zum Beispiel in ein Haus hineinläufst, merkst du, da ist nicht gut hier. Weil so fest der Feind es liebt, sich zu verstecken, wenn du im Geist wach bist, wirst du es sehen, wirst du es erkennen. Weil Jesus gibt uns den Heiligen Geist, nicht nur, dass wir mit ihm verbunden sind, sondern auch, dass wir eben Erkenntnis bekommen, über was in der unsichtbaren Welt abläuft. Und wir sollen in der Zeit, wo wir sind, dieser letzten Zeit, wir sollen gerüstet sein, um eben auch die, wie es Paulus sagt, wir wissen, das so wunderbar, dass er das ausspricht, wir wissen, was die Machenschaften und Taktiken des Feindes sind. Sie sind uns nicht verborgen. Wir wissen es, weil uns die Bibel von dem erzählt, weil die Bibel uns den Feind vorstellt, sodass wir eben uns auch rüsten können, wenn eben auch Dinge um uns herum passieren. Nun, schau mal bei Jesus, wo beginnt die Reise von Jesus in seinen Dienst? Sie beginnt nicht nur in der Wüste, aber sie beginnt mit einer zentralen Konfrontation. Kaum macht sich Jesus auf, um das Reich Gottes zu verkünden. Wer stellt sich ihm in den Weg, als er am Fasten ist, als er mit dem Vater sich vorbereitet? Wer stellt sich ihm in den Weg? Der Satan. Der Satan hat von Anfang an versucht, die Wege Jesu zu durchkreuzen und ihn aufzuhalten, weil er wusste, er ist nicht blöd, er wusste, wenn dieser Jesus nun Gas gibt, dann ist es nicht gut für mein Reich der Finsternis. Oder? Und er stellt sich ihm in den Weg und er versucht, alle Taktiken auszuspielen, die er hat. Er versucht es mit dem Magen, oder? Ach ja, du bist am Fasten, komm, du brauchst jetzt ein bisschen Unterstützung. Er macht es mit Macht. Come on, Jesus, du möchtest doch sicher auch mehr Macht noch haben. Er macht es auch mit Halblügen, oder? Alles wendet er an, um Jesus zu verführen, um Jesus ein Stück weit und vollumfänglich eben auf die Abwege zu bringen, bis hin zur Anbetung. Krass, oder? Dass er versucht sogar, den Sohn Gottes in die Anbetung seiner selbst hineinzuführen. Aber Jesus erkannte die Machenschaften des Feindes. Und er wusste auch, wie er ihm entgegenhalten konnte. Er kannte das Wort Gottes. Das war auch ein Schlüssel. Wenn wir als Christen das Wort Gottes nicht kennen, und der Feind, etwas, das er immer wieder tut, er versucht mit Lügen und Halblügen, so, da ist ein bisschen Wahrheit drin, ja, aber dann versucht er, uns zu täuschen. Und wenn er uns täuscht, dann führt er uns automatisch weg von den Wegen Gottes, oder? So passiert es. Und so hat er es bei Jesus versucht und so versucht es überall. Und es geht ja weiter. Was sagt Jesus? Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes voranzubringen, um Menschen in die Beziehung mit dem Vater zu wiederherstellen. Er ist gekommen, um Menschen in die Freiheit zu bringen, von der Gefangenschaft frei zu sein. Er ist gekommen, um Menschen zu heilen. Wir lesen in der Bibel von all diesen Bereichen, wie der Feind strategisch versucht, dort einzugreifen. Kennst du das Gleichnis vom Sämann? Was sagt uns das Gleichnis? Was sagt Jesus im Gleichnis vom Sämann? Und der Sämann geht aus und er streut den Samen auf den Weg. Und was passiert dann? Kann mir also jemand erzählen, was dann geschieht, wenn der Feind, wo ist der Feind? Das ist ja genau das, was so oft passiert. Gott erstreut den Samen des Evangeliums und es kommt auf den Weg. Und dann kommt der Feind, bevor das gute Wort Frucht bringen kann und im Herz eine gute Saat entsteht, kommt der Feind, sagt uns das Gleichnis, kommt der Satan und er nimmt die Saat weg. Er entfernt sie, sodass gar nichts entstehen kann. Nicht mal Wurzeln. Denk mal darüber nach. Wie oft erleben wir genau das, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, hey, Jesus ist alles. Er hat am Kreuz für uns bezahlt, hat uns versöhnt mit dem Vater. Hey, das ist wirklich gute Nachricht, nicht so? Ja, glaubst du das? Und wie oft sagen die mir, ja doch, das finde ich auch, das ist eine gute Nachricht, toll. Und kaum haben sie es gehört, dann, doch, ist eigentlich gut, ja. Oder ja, mal schauen, schon ist da jemand da und er nimmt die Saat weg. Erleben sie immer wieder. Kein Zufall, Freunde, ist kein Zufall. Die Bibel spricht von dem. Er zeigt uns auf, wie der Feind wirkt. Deshalb ist es auch wichtig, wenn wir Menschen von Jesus erzählen wollen, müssen wir wissen, was genau auch die Schemen und Taktiken des Feindes sind, dass wir auch denen entgegenhalten können. Wir lesen in der Bibel auch, wenn Menschen krank oder gebrochen sind, denken wir, ja, ist ein Geburtsfehler. Wir lesen in x welchen Situationen, wo Jesus sagt, nein, 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 Freunde, ist nicht so. Ist weder Zufall noch eine Bestrafung Gottes, oder? Nichts von all dem. Was ist der Grund, dass die Person taub ist? Was ist der Grund, dass die Person verkrüppelt ist und sich nicht bewegen kann? Was sagt die Bibel uns? Ja, auch. Aber die Bibel sagt uns, dass Satan Menschen krüppelt, Menschen das Gehör verschließt, Menschen taub macht. Was hat Jesus getan? Er hat die Geister ausgetrieben, die Menschen taub machten, die Menschen gehörlos machten. Er hat der Frau, die kam, verkrüppelt war und ihren Rücken nicht mehr bewegen konnte. Er hat nicht gesagt, Frau, du brauchst einfach Heilung, sondern er hat diesen dämonischen Geist ausgetrieben, der die Frau verkrüppelt hat. Dann sagen wir nicht, ja, das ist alles Zufall. Du findest x welche Beispiele in der Bibel, wenn wir unsere Bibel lesen. Das ist die Realität. Wenn wir für Kranke beten, wir beten oft ja einfach für die Schöpfungsordnung Gottes wiederherzustellen, aber es ist wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Was ist genau die Ursache? Es kann durchaus ein dämonischer Geist sein, der Menschen ja in solche Situationen hineingeführt hat. Nicht nur in der Zeit von Jesus, sondern auch heute. Der Feind versucht es in allen Belangen, körperlich. Krankheit ist nicht von Gott. Sag mir nicht, ja, das ist Gottes Wille. Sorry, da sträuben sich bei mir alle Haare, wenn ich das höre. Gottes Wille ist nie, jemanden mit Krankheit zu plagen. Was wäre das für ein Gott? Aber der Feind liebt es, Menschen mit Krankheit zu plagen, mit Gebrechen, mit Taubheit. Das ist sein Wesen, das ist seine Macht. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels, wie der erste Johannesbrief uns erzählt. Was ist er gekommen? Um sie zu zerstören. Das ist unsere Aufgabe als Kirche, als Gemeinden in dieser Welt, egal wo wir sind. Es ist unsere Aufgabe als Christen, die Werke des Teufels nichtig zu machen. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Autorität. Für das sind wir geschaffen worden, um Gott zu verherrlichen. Jesus zu kennen und sein Reich aufzubauen. Und wenn wir Gottes Reich aufbauen, wird sich das Reich der Finsternis immer in den Weg stellen. Und Jesus ist gekommen, um eben nicht nur den Feind zu entmachten, sondern dieses Reich der Finsternis zu annullieren. Die Bibel sagt uns, Kinder, bist du ein Kind? Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist größer als der, der in der Welt ist. Der Fürst dieser Welt ist real. Aber Jesus sagt, der in euch ist, der ist größer. Das ist nicht mein Werk, sondern es ist das Werk von Jesus. Er hat es vollbracht. Er hat, wie Paulus im Kolosserbrief sagt, den Feind vorgeführt. Nicht ich, nicht du. Er hat es getan und hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns ist. Jesus durch seinen Geist lebt in uns und er ist größer. Stell dir das mal vor, wir lesen, wenn du schon eine Zeit mit Jesus unterwegs bist, du hast diesen Vers schon 100 Mal gelesen, oder? Aber stell dir das mal wirklich vor, bildlich. Wir dürfen das nicht einfach so überschauen, überlesen. Er, der in dir ist, ist größer und mächtiger als der in der Welt ist. Deshalb haben wir Macht, Menschen zu befreien. Wenn er, der in uns ist, nicht größer wäre als der in der Welt ist, müssen wir nicht mit Menschen beten, die gefangen sind. Und dann ist es erledigt, dann ist der Kampf bereits entschieden. Wenn er, der in uns ist, nicht mehr Autorität hat als der in der Welt ist, dann müssen wir nicht mit Kranken beten. Weil der Feind hat es dann schon erledigt. Aber eben auf dieser Basis, weil es so ist, dass er uns Autorität gibt, dass er in uns ist, größer ist, haben wir Macht über solche Situationen. Deshalb sagt Jesus ja, um zurückzukommen, auch in unsere Thematik, die wir momentan in den nächsten Wochen miteinander anschauen. Deshalb haben wir Vollmacht auch ja, in dieses Reich ja, des Feindes hineinzutreten und es als Reich von Christus zu deklarieren und einzunehmen. Weil die Bibel sagt uns auch, dort, wo eben auch Dämonen ausgetrieben werden, dort wird das Reich Gottes offenbar. Und dort wird Jesus verherrlicht, wo er eben als der in uns ist, als der Größte und nicht nur als größer, als der Größte gesehen wird. Und deshalb ist es, glaube ich, für uns als Christen so zentral, in all den verschiedenen Belangen in unserem Umfeld eben auch zu erkennen und zu sehen, wo und wie der Feind strategisch auch wirken will. Einfach nochmals, um das abzuschließen. Er will Menschen. Und ich sage nicht, da habe ich mich falsch verstanden, ich sage nicht, jeder Mensch, der krank ist, ist von irgendeinem dämonischen Geist besessen. Das sage ich nicht, aber es kann sein. Weil es in der Bibel immer wieder vorkommt. Und ich habe, als ich in Brasilien mit Randy Clark unterwegs war, ich habe sehr viele Situationen erlebt, wo Menschen gerade, wie Jesus auch vorgelebt hat, die taub waren. Das war nicht eine Krankheit, sondern es war ein Geist. Und wenn du dem Geist geboten hast, die Menschen hörten wieder vollumfänglich. Das haben wir wieder gesehen. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Situation drauf an. Gerade auch eben die Situation, wo mir in den Sinn kommt, ich glaube, es ist im Lukas 13, eben wo die Frau verkrüppelt zu Jesus kommt und Jesus gebietet diesem Geist und die Frau ist vollkommen wiederhergestellt. Also Krankheit, wenn wir Menschen das Evangelium teilen, ja, wir haben es von Jamison gehört am letzten Sonntag, wir sind in der Gnadenzeit. Jesus wartet auf sein Wiederkommen, weil er möchte, dass alle gerettet werden. Ja? Wir sind in dieser wunderbaren Zeit, wo eben noch Zeit da ist, Menschen die gute Nachricht zu bringen. Aber wir müssen auch wach sein. Ja, eben der Feind, sobald wir, wo auch immer, es kann bei deinem Freund sein, es kann in deinem Geschäft sein, es kann ja, wo auch immer sein, auch hier in der Gemeinde, wo wir das Evangelium ausstreuen, die Saat, da wartet einer immer. Oh, da versuche ich es. Komm, diese Saat wieder wegzuwischen. Sind wir wirklich auch im Geist wach, nicht naiv? Sagen, oh, das gibt es doch da nicht. Wir müssen kämpfen. Redet von uns, stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Ob es, wenn wir Menschen in Gebet dienen, ob es ist, wenn wir Menschen mit dem Evangelium dienen, ob es ist in unseren eigenen Situationen, in deiner Familie, wo du vielleicht merkst, da laufen Kämpfe ab. Ich weiß gar nicht warum, ich kann es gar nicht erklären, ob in solch einer Situation, egal in der Welt, nun, wir können alle den Finger auf die bösen Mächte oder Machthaber richten und sagen, wie können die nur, woher kommt das? Es ist ja nicht, was diese Leute tun, sondern woher kommt es? Was ist hinter dem? Dass wir auch entsprechend beten, dass wir entsprechend einstehen. Wir kämpfen nicht gegen einen Putin oder gegen einen Kim oder wie sie alle heißen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die Mächte, die eben auch hinter dem stehen. Weißt du, so viele auch Diskussionen, mag ich mich erinnern, wo Menschen fragen, ja, aber wie kann ein Mensch nur so etwas tun? Sie haben schon mal gefragt, wie kann es sein, dass ein Mensch solch etwas Böses tut? Also ich frage mich immer wieder, wie ist ein Mensch fähig, solch etwas Böses zu tun? Nun, wir wissen, gegen allen Humanismus, ja, nein, der Mensch ist nicht gut, Freunde. Der Mensch ist nicht gut. Nein, niemand. Sogar Jesus sagt sogar, oh, du bist gut. Er sagt, es gibt nur einen, der gut ist, das ist der Vater. Der Mensch ist nicht gut. Aber weißt du, obwohl der Mensch seit Anfang an von Gott gefallen ist und sich entschieden hat, den freien Willen auch zu missbrauchen, wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, ist es trotzdem schwer zu erklären, wie Menschen zu gewissen Taten fähig sind. Wo, je nachdem, ich will jetzt da nicht in zu viele Details gehen, aber überleg dir mal dort, wo du das letzte Mal, wo es dich geschuddert hat, dass du etwas gelesen hast. Das war nicht einfach der Mensch, der böse ist, sondern in sehr vielen Fällen ist es der hinter dem steht und sagt, komm, mach doch das. Ja, mach doch das. Und Situationen so herbeiführt wie gestern Abend in Seoul. Keine Zufälle. Wir sollen wach sein. Wir sollen wissen, eben die Strategien auch erkennen. Auch frag dich doch auch, wenn du vielleicht in deiner Situation, ob es in deiner Familie ist, in deiner Jobsituation, wo du merkst, hey, was läuft da ab? Hast du auch schon solche Dinge erlebt? Schau nicht auf Menschen, auf deinen Chef oder auf was auch immer, sondern frag den Herr der Herren, was läuft da in der unsichtbaren Welt ab? Und steh dann hinein und sag, nee, wie Jesus in der Wüste sagt, nicht mit mir, Feind, nicht mit mir. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Nichts mit Arroganz und Überheblichkeit zu tun, aber sagen, nein, bis dahin und nicht weiter. Weißt du, wir Christen dürfen das noch lernen in dieser Zeit. Wir dürfen noch lernen, unseren Kampf zu kämpfen, weil wenn wir ihn nicht kämpfen, der Feind kämpft ihn schon für uns oder gegen uns. Wir müssen lernen zu kämpfen. Wir müssen lernen, eben auch, deshalb gibt uns Paulus dann diese Waffenrüstung, die wir miteinander anschauen, weil sie nicht einfach so schön, sondern das sind einzelne Elemente, die uns helfen und die wir alle brauchen. Das sagt es im Text, wir sollen alle, nicht nur deine Lieblingswaffe, nicht nur die Schuhe des Evangeliums, nein, wenn das deine Lieblingswaffe ist, nimm sie, aber nimm die anderen auch. Wir brauchen alle Waffen, sagt uns hier Paulus. Wir brauchen sie alle. Und wir müssen lernen, auch diejenigen, die vielleicht nicht so vertraut sind, mit diesen, ja, zu nicht jonglieren, sondern diese zu nutzen, um eben auch das Land einzunehmen, das der Feind besetzt hat. Und auch wieder wirklich zurückzuerobern. Wenn dir in deinem Umfeld Dinge gestohlen worden sind, dann fordere sie zurück, weil wer ist der Feind? Sagt uns die Bibel auch. Jesus sagt es uns im Johannesevangelium sehr ausführlich, wer der Feind ist. Auch. Was sagt er? Ein Dieb. Ein Räuber. Bist du auch schon beraubt worden? Weißt du, es kann sein, dass dein Velo gestohlen worden ist. Und dann sagst du, warum wird mir jetzt mein Velo gestohlen? Macht doch keinen Sinn. Es war eine alte Kutsche. Weißt du, der Feind, manchmal fragst du dich wirklich. Weißt du, der Feind, er liebt es vor allem auch, uns zu ermutigen. Denke, warum jetzt das auch noch? Ich habe schon Stress gehabt und das auch noch. Ja? Ich möchte auch nicht alles irgendwo jetzt vergeistlichen. Versteht mich bitte richtig. Aber ich möchte, dass wir uns wachsam auch mit Jesus verbünden und uns auch fragen, hey, das sind nicht Zufälle. So oft denken wir, ja, das ist einfach ein Zufall. Nein. Es muss ja nicht etwas Physisches sein. Es kann ja irgendwie etwas auch ganz anderes sein, das uns ja, abhanden gekommen ist. Und so möchte ich dich einladen, möchte ich uns als Gemeinde einladen zu kämpfen. Auch wenn du jetzt nicht denkst, ja, ich bin nicht so ein Kämpfer. Leute, wir sind alle berufen, uns im Kampf zu stellen. Weil wir alle berufen sind, siegreich zu sein. Und den Sieg bekommst du nur durch den Kampf. Der Sieg ist kein Selbstläufer. Wer siegreich kämpft, sagt Jesus zu den Offenbarungsschreiben, Gemeinden. Wer siegreich kämpft, wird die Belohnung bekommen. Die ist wunderbar, die habe ich euch aufgezeigt vor 2 Wochen. Aber es geht nicht ohne Kampf. Mach dich auf. Wir sind in einer Zeit, wo glaube ich, wirklich auch Jesus seine Gemeinde ruft, aufzustehen und zu kämpfen. Und auch die Machenschaften des Feindes zu entlarven und auch sich denen entgegenzusetzen. Wir müssen das, glaube ich, alle noch viel mehr auch lernen, weil ich glaube, es liegt so viel auch noch drin. Es liegt, glaube ich, noch so viel drin, wenn wir anfangen zu kämpfen und nicht einfach, oh, was läuft da ab, sondern dass wir die geistlichen Waffen nutzen, die Jesus uns gibt. Und ich freue mich auf selber auch neu zu verstehen und offenbar zu bekommen, wie ich diese Waffen in meinem persönlichen Leben auch noch viel besser nutzen kann, noch viel effektiver, effizienter nutzen kann. Und was mir auch aufgefallen ist, was oft auch, wenn du in der Sonntagsschule warst, hast du die Reihen über die Waffenrüstung wahrscheinlich schon gehört. Aber was oft vergessen wird, was aus dem Kontext genommen wird, ist eigentlich das, was am Schluss anschließend an die Waffenrüstung steht, das gehört zum Text. Das wird oft vergessen. Wenn du dich fragst, um was es sich handelt, dann komm mit in diese Serie. Weil wenn du das auslässt, dann hast du aus meiner Sicht das Wichtigste ausgelassen. Das Wichtigste ist nicht der Helm oder das Schwert oder was auch immer, sondern das gehört ebenso zum Wichtigsten dazu. Das Wichtigste ist alles. Nicht das ist das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist das ganze Paket. Wollen wir beten und wirklich auch den Heiligen Geist einladen, dass er uns in dieser Zeit einfach noch mehr zurüstet. Ich glaube, wir alle, wir brauchen Zurüstung. Wir brauchen noch mehr auch Befähigung zu erkennen, wie wir das, was Gott uns anvertraut hat, auch wirklich nutzen können, um eben gegen diese Mächte, die über die ganze Erde herrschen, auch uns entgegenzusetzen und siegreich zu leben. Lasst uns kurz einfach beten, dass wir Offenbarung bekommen, auch über die nächste Zeit, wie Jesus uns auch zurüsten möchte, persönlich und als Gemeinde für diesen Kampf. Jesus, wir danken dir, dass du uns deinen Sieg geschenkt hast, dass wir Teilhaber sind an deinem Sieg. Wir danken dir, dass das wunderbare Wort, dass du in uns größer bist als der, der in der Welt ist. Vater, wir bitten für Offenbarung, dass wir das noch viel mehr verstehen, unsere Identität. Es geht wieder um Identität, dass wir unsere Identität noch mehr verstehen, dass wir noch mehr in das hineintreten, was uns verheißen ist, was uns zugesagt ist, dass wir unser Erbe noch viel mehr erkennen, Herr. Und in diesem Erbe unterwegs sind, in diesem Erbe auch dein Königreich voranbringen. Offenbare uns, Jesus. Ich bitte auch für die kommende Zeit, dass wenn wir ja die einzelnen Elemente dieser Waffenrüstung anschauen, dass wir auch erkennen, wo du uns noch ja, nicht nur stärken möchtest, sondern auch noch wichtige ja, Waffen zukommen lassen möchtest, die wir wahrscheinlich gar nicht nutzen oder noch viel zu wenig nutzen. Hilf uns zu erkennen, Jesus, öffne unsere Augen, dass wir auch deinen Willen sehen und erkennen. Danke, Vater, für das Gute, das du mit deiner Gemeinde vorhast, dass du uns befähigst, das gute Land einzunehmen und uns auch nicht abhalten zu lassen, dein Reich voranzubringen. Danke, Herr, im Namen Jesus. Amen.